Italienische Lyrik 1885 bis 1950. Ein Podcast von Literaturplanet. Heute geht es um Giovanni Pascoli und seine Poesie des kindlichen Blicks. Am Anfang steht ein Novembergedicht Pascolis. Den Link zum italienischen Original findet ihr in der PDF oder im E-Book zum Podcast und auf literaturplanet.de. November. Knospenklare Luft, kristallenes Licht. Nach Aprikosenblüten sucht dein Blick. Bittersüßen Weißdorndüften ergibt sich dein Herz. Seltsame Saat. Ausgedörrte Pflanzen streuen Leichenflecken in den Azur. Unter dem leergeweinten Himmel hallt dein Schritt auf dem Grab der Erde. Rundum Schweigen, nur das Rascheln fallender Blätter, die leise Klage des Windes in sterbenden Gärten. Dies ist der kalte Sommer der Toten. Dass Giovanni Pascolis Novembergedicht am Ende seines Zyklus in Campania auf dem Land steht, ist sicher kein Zufall. Wie kein anderer Monat steht der November für das absolute Ende des Lebens, für dessen Zurückfallen in sich selbst, bevor es im nächsten Frühling wieder mit neuer Kraft aus sich selbst herausbricht. Während noch der Vormonat als goldener Oktober gefeiert wird, in dem die Ernte eingefahren wird und die Natur uns mit einem leuchtenden Farbenspiel verwöhnt, ist der November der Monat des Todesgedenkens. Dies spiegelt sich auch in Pascolis Gedicht wider. Allerdings assoziiert Pascoli den November nicht nur mit einem gesteigerten Bewusstsein für die Endlichkeit des Daseins und das Gedenken an die Verstorbenen. Vielmehr wird der Nebelmonat in seinem Gedicht geradezu zu einer Chiffre für das Reich des Todes. Eben hierauf deutet auch der Schluss des Gedichts hin. Im November kehren sich die Vorzeichen von Leben und Tod um. Während es für die Toten sozusagen Sommer ist, der Tod also in sommerlicher Blüte steht, ist die Welt für die Lebenden in die winterliche Farbe des Todes getaucht. Alles Leben scheint aus der Welt gewichen zu sein. Der Frühling ist nur noch als ferner, unwirklich scheinender Traum präsent. Diese Verabsolutierung des Todes lässt das Gedicht zunächst als typisches Produkt der Dekadenz erscheinen, die zur Veröffentlichungszeit von Pascolis Versen eine wichtige literarische Strömung war. So scheint auch Pascoli mit der Betonung der Todesverfallenheit alles Irdischen die zeittypische Melancholie aufzugreifen, die sich aus dem Gefühl einer geistigen Heimatlosigkeit angesichts der gewaltigen sozialen und kulturellen Umbrüche der Zeit ergab. Bei genauerem Hinsehen wird allerdings klar, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod bei Pascoli einen komplexeren Hintergrund hatte. Zum einen gibt es hierfür bei ihm ganz konkrete biografische Gründe. Zum anderen kommt dem Todesgedenken in seinem geistigen Kosmos aber auch eine spezifische Bedeutung zu, die sich klar von der Lebensmüdigkeit vieler Décadence-Gedichte unterscheidet. Werfen wir also zunächst einen Blick auf Pascolis Lebensweg und wenden uns dann seiner Lebensphilosophie und seinen damit zusammenhängenden dichtungstheoretischen Überzeugungen zu. Am 10. August 1867 bestieg Ruggero Pascoli, Verwalter auf einem adligen Gut in der norditalienischen Emilia-Romagna, sein Pferdefuhrwerk und machte sich auf den Weg zum Markt in Cesena. Am Abend kehrten die Pferde wie gewohnt zurück zum Hof. Ruggero Pascoli aber lag leblos auf dem Kutschbock. Jemand hatte ihn auf dem Heimweg erschossen. Dieses traumatische Erlebnis hat den damals 11-jährigen Sohn Ruggeros, Giovanni Pascoli, der das Geschehen später auch in dem Gedicht La Cavalla Storna verarbeitet hat, in mehrfacher Hinsicht geprägt. Da sind zum einen die unmittelbaren Folgen des Mordes an seinem Vater. Die Familie musste daraufhin den Gutshof verlassen und verlor dadurch ihre Lebensgrundlage. Dies wog umso schwerer, als der Dichter nicht weniger als 9 Geschwister hatte, welche die Mutter kaum allein durchbringen konnte. Die materielle Not und der Schmerz über den Verlust des Gatten waren sicher mit ein Grund dafür, dass die Mutter kurz darauf einen tödlichen Herzinfarkt erlitt. Zusätzlich starben 2 Geschwister Pascolis an Typhus, ein weiterer Bruder bald darauf an Meningitis. Hinzu kommt die offensichtliche Ungerechtigkeit, die bei der Untersuchung des Mordes zutage trat. Nicht nur die beiden Mörder waren im Dorf allgemein bekannt. Auch ihre Auftraggeber kannte man. Es handelte sich dabei um 2 Männer, die es auf den Posten von Giovannis Vater abgesehen hatten. Tatsächlich erhielt nach dessen Ermordung einer von ihnen dessen Verwalterstelle, auch der andere trat in die Dienste des Gutsbesitzers. Aufgrund des lokalen Einflusses der Mörder kam es jedoch nie zu einer Verurteilung. Als 3 Brüder Pascolis die Umstände des Mordes öffentlich machen wollten, wurden sie ebenfalls mit dem Tod bedroht. Einer scheint auch tatsächlich ermordet worden zu sein, allerdings mit Gift, wodurch der Mord nicht eindeutig nachweisbar war. Die Erfahrung des äußersten Unrechts und der extremen materiellen Not führten dazu, dass Giovanni Pascoli sich zu Beginn seiner Studienzeit in Bologna der anarchistisch-sozialistischen Bewegung anschloss. Als der Anarchist Giovanni Passanante ein gescheitertes Attentat auf Umberto I., italienischer König von 1878 bis 1900, verübte, verlas Pascoli eine mutmaßlich von ihm selbst verfasste Ode an Passanante, die allerdings kurz darauf aus Sicherheitsgründen vernichtet wurde. Nachdem er sich an weiteren Protesten gegen die Verhaftung von Anarchisten, die in die Unruhen nach dem Attentat verwickelt waren, beteiligt hatte, wurde Pascoli für 3 Monate inhaftiert. In der Folge konzentrierte er sich verstärkt auf sein Studium und auf sein berufliches Fortkommen, zumal er sich auch für die materielle Versorgung seiner Geschwister verantwortlich fühlte. Insbesondere seine beiden jüngeren Schwestern, mit denen er zeitweilig zusammenlebte, waren auf seine Unterstützung angewiesen. Nach dem Abschluss des Studiums war Pascoli als Lehrer an einem Gymnasium in Livorno tätig, ehe er 1894 ins Bildungsministerium nach Rom berufen wurde. Ab 1897 war er als Hochschuldozent für Latein und Griechisch an den Universitäten Messina und Pisa tätig und wechselte dann wieder an seine Alma Mater Bologna zurück, wo er die Professur seines Lehrers und Förderers Josué Carducci übernahm. Trotz dieses äußerlich erfolgreichen Berufslebens blieb Pascoli innerlich zerrissen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an seinem Alkoholkonsum, der ihm eine letztlich tödliche Leberzirrhose einbrachte. So starb er bereits 1912 in seinem 57. Lebensjahr. Seiner ersten, 1891 erschienenen und bis zur 5. Auflage im Jahr 1900 sukzessive erweiterten Gedichtsammlung gab Pascoli den Titel Myrike. Der Kenner der antiken Literatur spielte damit auf eine Stelle in Virgils Hirtengedichten an. Dort heißt es: Non omnis arbusta juvant humilesque myrike. Nicht allen gefallen die Sträucher und die bescheidenen Tamarisken. Dieser Satz, auf den sich Pascoli auch in anderen Gedichtbänden immer wieder leitmotivartig bezieht, ist in mehrfacher Hinsicht von programmatischer Bedeutung für das Werk dieses Dichters. Zunächst einmal hat Pascoli immer wieder die tröstende Wirkung hervorgehoben, die von der Begegnung mit der Natur ausgehen kann. Dabei dachte er keineswegs an eine besonders spektakuläre Natur und ausgefallene Naturschauspiele. Trost meinte er vielmehr gerade in der einfachen ländlichen Natur finden zu können. Auf diese verweisen beispielhaft die einfachen Sträucher und bescheidenen Tamarisken, von denen viele auch auf kargen Böden gedeihen. Vor allem aber stehen die einfache Natur und die bescheidenen Pflanzen auch sinnbildlich für das dichterische Ideal Pascolis. Bescheidenheit und Einfachheit sind für ihn zentrale Charakteristika des Dichterischen. Dem entspricht auch einer der Kernbegriffe seiner Dichtungstheorie, der des Fanciullino, also kleines Kind oder kleiner Junge. Der zentrale Gedanke, den Pascoli hiermit verbindet, ist der des unverstellten Blicks auf die Welt. Nur wer sich die Fähigkeit erhält, die Dinge anzusehen wie beim ersten Mal, verlernt auch nicht das Staunen über sie. Und nur wer die Welt nicht einfach hinnimmt in ihrem So-Sein, sondern sie immer wieder neu betrachtet, kann auch in den kleinsten Dingen die Spuren des großen Ganzen sehen und die verborgenen Verbindungen zwischen allem Seienden entdecken. Eben hieraus entsteht dann auch der Impuls, neue, nicht abgegriffene, eben dichterische Bezeichnungen für die Dinge zu finden. So schreibt Pascoli: Ohne ihn, den Fanciullino in uns, würden wir nicht nur so viele Dinge nicht sehen, die wir für gewöhnlich nicht beachten, sondern wir könnten nicht einmal darüber nachdenken. Denn er ist der Adam, der alles benennt, was er sieht und hört. Er entdeckt in den Dingen die genialsten Ähnlichkeiten und Beziehungen. Seine Sprache ist auch nicht so unvollkommen wie die eines Menschen, der eine Sache nur halb ausspricht, sondern im Gegenteil so großzügig wie die eines Menschen, der mit einem Wort zwei Gedanken zum Ausdruck bringt. So groß auch der Trost sein mag, den Natur und Dichtung vermitteln können, sie können den Menschen, wie Pascoli betont, doch nicht von dem unabänderlichen Schicksal befreien, an das er gekettet ist. Hieraus leitet der Dichter nun jedoch keineswegs die Schlussfolgerung ab, dass wir die Augen vor diesem Schicksal verschließen sollten. Stattdessen betont er gerade die Bedeutung, die der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der menschlichen Existenz zukommt. Insbesondere die Thematisierung der Sterblichkeit hält er im Interesse eines vollgültigen Menschseins und einer bewussten Verankerung in der Wirklichkeit des Lebens für unerlässlich. So heißt es bei ihm an einer Stelle: Ohne den Gedanken an den Tod, und das heißt ohne Religion, ohne das, was uns von den Tieren unterscheidet, zerfällt das Leben zu einer bloßen Wahnvorstellung. Indem Todesgedenken und Religion hier in einem Atemzug genannt werden, wird die Transzendenz unmittelbar aus ihrer absoluten Negierung im Tod abgeleitet. Offenbar spornt für Pascoli eben diese Negierung den Geist dazu an, über sein unabwendbares Ende hinauszudenken und sein Dasein in einem größeren, sein eigenes Ende transzendierenden Kontext zu sehen. Bei der Frage nach der Art und Weise, wie der Tod dichterisch thematisiert werden kann, kommt wieder der Fanciullino ins Spiel, der bewusst kultivierte kindliche Blick auf die Welt. Er ist, so sagt Pascoli, derjenige, der beim Tod geliebter Wesen jene besonderen kindlichen Dinge sagt, die uns zu Tränen rühren und uns retten. Er ist derjenige, der in Augenblicken grenzenloser Freude unbedacht das schwere Wort ausspricht, das unsere Freude dämpft. Er macht Glück und Unglück erträglich, indem er beides mit Bitterem und Süßem vermischt und es so in der Erinnerung gleichermaßen zum Duften bringt. Es geht hier also um eine Sprache, die das zum Tode sein gleichermaßen thematisiert wie erträglich macht. Im Idealfall kann der kindlich unbefangene Verweis auf die Präsenz des Todes in allem menschlichen Handeln zu einer Art seelischer Gelassenheit verhelfen. An die Stelle des Schwankens zwischen Augenblicken ekstatischer Freude und Tälern tiefster Trauer tritt dann eine innere Ausgeglichenheit, welche die bittersüße Konsistenz des Lebensbrotes als solche akzeptiert und in ihrer Schönheit zu erfahren sucht. Gleichzeitig steht die Vermischung der Sphären von Tod und Leben aber auch sinnbildlich für die Fähigkeit des kindlichen Blicks bzw. des Künstlers, der ihn kultiviert, verschiedene Daseinssphären miteinander zu verbinden. So durchdringen sich in ihm Tag und Nacht, Traum und Wirklichkeit, belebte und unbelebte Materie, diesseitige und jenseitige Welt. Die Eindimensionalität des Alltags wird dadurch zugunsten einer vielgestaltigen Sicht auf das Leben durchbrochen. Mit seinem Kinderblick ist der Dichter für Pascoli jemand, der im Dunkeln sieht oder zu sehen glaubt. Derjenige, der im Licht träumt oder zu träumen scheint und sich dabei an Dinge erinnert, die er nie gesehen hat. Derjenige, der mit Tieren, Bäumen, Steinen, Wolken, Sternen spricht, der den Schatten mit Phantomen und den Himmel mit Göttern bevölkert, derjenige, der sich vor dem Licht fürchtet, weil er im Licht sieht oder zu sehen glaubt. Diese Worte zeigen zugleich, dass es zu kurz gegriffen wäre, Pascoli schlicht als Dekadenzdichter zu bezeichnen. Er ist zwar insofern ein Kind seiner Zeit, als die Todesverfallenheit des Lebendigen sein Werk in spezifischer Weise prägt. Dabei mag neben Erfahrungen, die in der individuellen Biografie des Autors wurzeln, auch die Epoche, in der er lebte, eine Rolle gespielt haben. Dieses Leben am Rande des Untergangs der alten, agrarisch geprägten Welt mit ihren eigenen Werten und Lebensgewohnheiten. Im Vordergrund steht bei Pascoli jedoch nicht, wie bei anderen Dekadenzdichtern, die Thematisierung der Todesverfallenheit als solcher. Vielmehr geht es ihm stets um deren Transzendierung auf eine andere, geistige Welt hin, in welcher der Tod eben nicht der alles beherrschende Grundton ist.